Ihr lieben Geschwister, ich kann mich da auch an eine Gemeinschaftsstunde erinnern in Zwönitz, ne, vor vielen Jahren. Und da hat mein Sohnemann hat Querflöte gespielt und ich Klavier. Ne. Und wie das so ist, ich mache gerne ein bisschen was dazu. Ne. Ich bin hier Pianist, ich bin Klavierspieler. Ne. Und da war noch mitten im Spielen. Ne. Und da hat mein Sohn einfach aufgehört. Sag, Fadi, du musst das spielen, was auf dem Blatt steht. Da war ich gelackmeiert. Ne? Du musst das spielen, was auf dem Platz steht. Muss man nochmal von vorne anfangen. Ne? So ist das manchmal. Aber ihr kennt das ja auch, das ist doch kein Problem. Das ist für mich live, ne? Oder? Das ist für mich live. Wenn ich manchmal im Fernsehen sehe, ne, die brauchen gar nicht zu singen, kann ich mich auch hinstellen. Weißt du? Das ist so. Liebe Geschwister, ihr wartet natürlich auf den Bibeltext heute. Wir wollen uns wieder mit einem Psalm beschäftigen. Ich habe sogar die Psalmen lieb gewonnen, muss ich einfach mal sagen. Ne? Wo ich mal im Krankenhaus war, habe ich angefangen, die Psalmen zu lesen. Und da habe ich einen Zugang gekriegt. Ne? Habe ich einen Zugang gekriegt. Und ihr werdet sagen, wie komme ich jetzt dazu, über den Psalm zu reden? Eine Gemeinde hat mich vor einigen Wochen angesprochen, Bruder Schmidt, können Sie mal über Psalm 9 reden? Ne? Ich habe einfach ja gesagt, hat noch gar nicht angeguckt. Und dann zu Hause, wo ich erst mal durchgelesen habe, sag, Mensch, auf was hast du dich denn eingelassen? Aber es ist doch schön, mit dem Wort Gottes sich zu beschäftigen und auch darum zu ringen. Und mir geht es ja immer wieder darum, auch wieder aus dem Wort Gottes zu lernen und mitzunehmen, auch fürs eigene Leben. Weißt du, was kann man daraus lernen? Was kann uns Hilfe sein, ne? Auch richtig zu leben? Weißt du, darum geht es doch eigentlich. Ne? Wir leben manchmal so verkehrt. Und ich lese uns mal Psalm 9, die ersten Verse bis Vers 9. Wir teilen das ein bisschen. Wir machen da zwei Teile draus. Und da heißt es, ein Psalm Davids, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, ich will all deine Wunder erzählen, ich will mich freuen und frohlocken in dir, ich will deinen Namen lob singen, du Höchster, alle meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht, denn du hast mein Recht und meine Sache geführt, du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gottlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört, ihre Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig, er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Bis hierher erst einmal. Der Herr segne an uns sein Wort. Wir wissen, David hat diesen Psalm geschrieben und das Schöne ist, dass er zeigt uns sein Herz. David zeigt uns durch den Psalmen sein Herz. Er hatte über 70 Psalmen geschrieben, der David, und er zeigt uns sein Herz, was ihn bewegt und vor allem, wie er mit seiner Lebenssituation umgeht. Ich hätte natürlich gern gewusst, an welcher Stelle sind wir denn im Leben von David? An welcher Stelle sind wir denn? Was ist jetzt gerade seine Biografie? Hat er es da gerade mit Saul zu tun? Er musste vor Saul ausreisen. Viele Wochen, Monate musste er sich verstecken vor Saul, weil Saul ihm nach seinem Leben trachtete. Und noch schlimmer war es, dass auch sein Sohnemann, der Absalom, ihn verfolgte. Er wollte unbedingt auf den Thron und da wollte er seinen Vater weghaben. Schlimm so etwas, ne? Aber so ist es. Ne? Also in David wurde richtig zugesetzt. Man muss es einfach so sagen. Ne? Er hatte kein leichtes Leben. Ne? Auch wo er als Staatsmann die Regierungsgeschäfte übernahm, 1004 geschah das Jahr. Ne? Und das war es für ihn nicht einfach. Ne? Er musste gegen viele Völker kämpfen, vor allem gegen die Philister. Dort hat er einen großen Sieg errungen. Ne? Aber das hat alles Kraft gekostet. Ne? Wie gesagt, ich hätte gern gewusst, in welcher Lebenssituation, David, bist du. Aber ich denke, das ist gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht so wichtig, dass wir alles wissen müssen. Sondern wichtiger ist doch, wie gehe ich mit dieser Lebenssituation um? Und das sind für mich Lerneinheiten, das muss ich einfach mal so sagen. Weil ich Ähnliches schon erlebt habe. Nicht kriegerische Auseinandersetzung, sondern Auseinandersetzung auch mit Menschen, auch mit frommen Menschen kann man Auseinandersetzung haben, wo man sagt, das kann überhaupt nicht sein, das kann gar nicht wahr sein. Ist doch, es gibt's. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um, damit ich nicht kaputt gehe, damit ich nicht untergehe. Und deshalb wollen wir heute Nachmittag aus diesem Psalm lernen. einiges mit nach Hause nehmen. David trifft erstmal einen Entschluss, halten wir mal das fest, nämlich Gott zu preisen und zu danken. David sieht, dass Gott bei allen Schwierigkeiten der Handelnde bleibt. Gott sieht nicht tatenlos zu, er sieht alles, auch alles, wie mit David umgegangen wird. Saul und Absalom wollten ja David weghaben, aber Gott hat eingegriffen und es verhindert. Und er preist deshalb Gott, er besingt Gottes Handeln im Gericht. Er dankt Gott mit ganzem Herzen, nicht mit Halbheit, sondern mit ganzem Herzen. Er hat kein halbherziges Herz. Und ich denke, das kann man auch lernen. Wenn wir Gott anbeten, mit welchem Herzen tun wir es? Tun wir es wirklich mit ganzem Herzen? Oder ist das bei uns immer so eine halbe Sache, so eine halbe Geschichte? Und der David, was will er uns erzählen? Und ich denke, ihr lieben Geschwister, wenn uns Dinge umtreiben, beschäftigen, sind wir automatisch im Redemodus. Ich kenne das aus vielen Gesprächen. David hätte uns viele Zeilen liefern können, wo er uns ausführlich seine Lebenssituation darlegt, wo er darüber redet. Er macht es nicht. Und was man von ihm lernen kann, er redet nicht über sich. Ist mir sofort aufgefallen, er redet nicht über sich. David, wie kommst du denn dazu? Nicht über dich zu reden. Und er redet auch nicht über seine Nöte. Kann man ja auch machen. Aber ich habe mir überlegt, wenn wir nur noch über uns reden, wenn wir nur noch über unsere Nöte reden, da kommen wir nicht raus. Da kommen wir direkt ins Tunnel hinein. Da kommen wir direkt in den Tunnel hinein und finden keinen Ausgang. Ich kenne in der Seelsorge, wo mir das Geschwister auch so ausführlich sagen, ich verstehe das, wenn man in der Not ist. Meine lieben Geschwister, meine erste E-Mail, die ich dieses Jahr bekommen habe, am 1. Januar, gibt es ja eine erste E-Mail, muss ich irgendwann meine erste E-Mail kommen, war keine erfreuliche E-Mail. Habe ich von meiner Kollegin aus dem Westen, sie arbeitet auch bei der KEB, bei uns in der Zentrale, 51 Jahre, hat die Diagnose Krebs erhalten. Muss vorstellen, am 1. Januar. Und das hat sie uns sofort mitgeteilt. Sie hat uns auch beschrieben, in welchem Loch sie sitzt. Sie hat es einfach erst mal rauslassen müssen, diese ganze Not. Meine Frau und ich, wir haben dann auch ihr geantwortet, auch zurückgeschrieben. Jeder hängt ja auch an seinem Leben, ist doch ganz klar. Jeder Hand hängt an seinem Leben. Und haben ja auch geschrieben, dass wir sich nur jetzt auf den Herrn verlassen können. Dass wir jetzt auf den Herrn schauen müssen. Und das Schöne ist, ein paar Tage später hat uns die Ute zurückgeschrieben. Wie er viele Geschwister geholfen haben, viele Freunde, auch die KIB-Familie, auch ihre Gemeinde. Wo sie plötzlich auch jetzt ein Stück wieder auch Freude bekommt. Und auch jetzt auf den Herrn schaut und nicht zu sehr auf sich. Was wird werden? Es steht ganzer Katalog an jetzt und auch von OBs. Das ist nicht einfach. Aber wie sie ihr Leben jetzt ganz in die Hände des Herrn geben kann, auf den Herrn schauen kann. Und da habe ich Zeilen gelesen, die habe ich lange nicht mehr gelesen, von Leuten. Habe ich lange nicht mehr gelesen, aber sie sind ähnlich wie die Zeilen hier von David. Wir merken, wir müssen auf den Herrn schauen, sonst gehen wir unter. Aber das ist leicht gesagt. Zuerst redet man erstmal, dann teilt man erstmal jemand mit. Man muss ja jemand das mitteilen. Man kann ja mit der Sache nicht allein bleiben. Es ist doch auch richtig, wenn man so eine Not hat oder so eine Sorge. Von David können wir lernen, er redet nicht über sich, er redet nicht über seine Nöte, er redet zuerst über Gott. Er redet zuerst über Gott. Und er hat sich vorgenommen, von Gottes Wundern zu erzählen, von seinen Wunderwerken, aber auch von seinen Führungen. Und auf das Lob folgt Freude. Geben wir Gott den Platz, der ihm zusteht, finden wir Freude, Freude in ihm. Und das ist die höchste Freude, die es gibt, eine Freude, die nicht aufhört, weil sie ihren Grund im unveränderlichen Gott selber hat. Und deshalb gefällt mir auch so der Philipperbrief. Philipperbrief, 1. bis 4. Kapitel, ist ein Brief der Freude. Dort werden wir richtig dazu auch eingeladen. Der Christ kann sich alle Zeit deshalb freuen, alle Zeit freuen. Ich habe Leute auf dem Sterbebett erlebt, ich habe Leute im Krankenhaus erlebt. Ich habe Unternehmer erlebt, die in größten Schwierigkeiten sind, die am Ende sind. Und die heute mit einer Freude leben, mit der Freude leben. Ne? Das ist nicht charismatisch, ne? Das ist nicht abgehoben. Ne? Das ist überhaupt nicht abgehoben. Und das will, dazu will uns der Herr helfen, ne? Dass unseren Herzen auch Freude einkehrt, ne? Auch in schwierigen Situationen. Ne? Viele Menschen gehen ja kaputt, ne? Weil sie oftmals den falschen Weg gehen. Ich bin auch lange Zeit falsche Wege gegangen. Ne? Ich habe mich manchmal zu sehr mit Menschen beschäftigt, die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Ne? Ich habe mich oft mit meinen Lebenssituationen beschäftigt, ne? Und habe das dann auch vielen erzählt, mit denen du gerade zusammen warst. Aber es hat mir nicht geholfen. Es hat mich noch mehr traurig gemacht, ne? Frustriert gemacht. Ne? Und hier kann man etwas lernen, ne? Auf den Herrn zu schauen. Ne? Aber unsere Glaubensväter, ne, haben das nicht umsonst gesagt. Ne? Wir müssen auf den Herrn schauen. Ich habe mich manchmal gefragt, was soll dieser Satz? Ne? Ist es nicht auch abgehoben? Doch. Der Satz ist so entscheidend, dass wir auf den Herrn schauen. Und das müssen wir lernen. Und dann kommen wir dazu, froh zu werden. Ne? Ne? Und er will den Namenlob singen, du Höchster, sagt, ich will deinen Namen. Ne? Ich will, ne? Das sind alles Entschlüsse, die wir hier finden. Ne? Es muss ein Entschluss sein, ne? Ein Vorhaben, ne? Dass wir uns das auch vornehmen. Herr, das will ich machen. Ich will deinen Namen singen, o Höchster. Ne? Ich kann mich noch erinnern, wo ich so alt war wie ihr hier. Ich war auch mal so alt wie ihr. Wie alt seid ihr hier? Und du? Ganz schön, du. 12 und 14. Ne? Wo ich so alt war wie ihr. Wir sind dann immer oft bei den Geburtstagen bei meinem Opa in Stolberg zusammengekommen. Ne? Da war Kantor, da konnte alles aus dem Kopf spielen und so weiter. Und das fand ich gut. Ne? Wir haben viel gesungen, Gott gelobt. Ne? Auch wenn wir als Familien zusammengekommen sind. Das war eine wunderbare Sache, ne? Den wunderbaren Namen Gottes loben. Ne? Und Gott hat wunderbare Namen, ne? Die sind Programm. Ne? Wenn man sich die Namen anguckt, ne? Die Namen verraten, was Gott oder der Jesus will, ne? Und was er für uns tun kann. Ne? Gerade auch die Ich-Bin-Worte, ne? Im Johannesevangelium. Ne? Ich bin das Leben, ich bin der Weg, Mensch. Wie bei Jesus hast du auch einen Weg. Ne? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Was da Jesus alles für uns sein will, wunderbar, was wir im Herrn haben. Und das macht uns froh und auch in dieser Zeit und mit unserem Herrn haben wir auch eine wunderbare Zukunft. Wenn ich das weiß, ich habe eine Zukunft, ich werde mal beim Herrn sein, kann ich nur in diesen Tagen Gott Lob singen und danken. Wer kann jetzt in diesen Tagen noch Gott, ja, loben und danken. Ne? Wer kann in diesen Tagen noch froh sein? Das können wir doch sein. Ne? Wir, die wir alles vom Herrn haben. Ne? Und David setzt deshalb das Lob fort. Ne? Und er weiß, David sieht, wie Gott für ihn eintritt. Er sieht, was Gottes Gegenwart bewirkt. Ne? Kein noch so großer Feind kann da bestehen. Er weiß, ich muss Gott das Feld überlassen. Gott muss für mich streiten. Und das habe ich von David auch gelernt. Ne? David hätte ja auch, da hatte er auch seine Armee, hat seine Leute gehabt, ne? Da hatte eine Kampftruppe zusammenstellen können, den Saul fertig machen können, seinen Sohn fertig machen können. Hätte er alles machen können. Ich kenne das auch aus meinem Leben, wo du hast angefangen hast, sag Mensch, du musst jetzt sowas machen. Du musst jetzt sowas machen. Wie gehst du mit der Situation um? Wie gehst du mit der Person um? Einen Waffenschrank haben wir da auch. Ne? Ihr habt auch einen Waffenschrank zu Hause. Ich habe auch einen Waffenschrank zu Hause. Ne? Brauchst bloß aufzumachen. Ich mache ihn nicht mehr auf. Oder versuche ihn zuzulassen. Weil ich gemerkt habe, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ne? Es hätte in David auch nichts gebracht. Überhaupt nichts. Ne? Gott streitet für uns. Ne? Diese Lektion habe ich in den letzten Wochen, Monaten gelernt. Gott streitet für uns. Wenn wir ihm das Feld überlassen. Herr, du musst es machen. Und die Feinde mussten zurückweichen, wenn man sieht, was dort alles hier politisch gelaufen wird oder gesellschaftlich gelaufen ist, ne? Was dort kriegerische Auseinandersetzungen mit David zu tun hatte. Ne? Und wo man sehen, wie Gott für einen David eingetreten ist, ne? Wie Gott die Dinge geklärt hat. Ne? Die Feinde mussten sogar zurückweichen. Ne? Gott streitet für Davids Recht und seine Sache. Aber Gott tut es nicht bloß für einen David, sondern für alle Bedrängten. Ne? Und David spricht sich auch aus, wer das Sagen hat. Er sagt, das Sagen hat der, der auf dem Thron sitzt. Und wo ist denn jetzt der Thron? Ne? Der Thron ist im Himmel. Ne? Der Thron ist aufgestellt. Und der Thron ist nicht leer. Da sitzt der Herr Jesus drauf. Ne? Der Thron ist nicht leer. Im Himmel steht jetzt sein Thron, während die Herren in dieser Welt ihre Stunde haben. Ne? Die Herren dieser Welt haben jetzt ihre Stunde. Aber zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht. Die Feinde werden straucheln und vor Gott umkommen. David hat es so erlebt. Ne? Und es wird auch, David tut ja auch einen Blick schon in die Zukunft. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt, ne, wo er das auch sagt. Ne? Gott wird am Ende reden und wird Gericht halten. Ne? Und in den Versen ab 6, Vers 6 wird uns das schon gezeigt. Da wird mal in die Zukunft mit hineingenommen. Ne? Hier ist vom Gericht die Rede. Ein gerechter Richter wird auf dem Thron sitzen. Warum ist es ein gerechter Richter, da Jesus? Weil er alles weiß, ne? Von der ersten Minute bis zur letzten Minute deines Lebens. Ne? Er kennt die Einzelgeschichten, er kennt die Familiengeschichten, die Ehegeschichten. Ne? Er kennt die Geschichten der Gemeinden. Ne? Er kennt die Geschichten der Völker. Ne? Er weiß alles. Ne? Er weiß alles. Ne? Und er kann alles bestätigen. Ne? Und deshalb gibt es ein gerechtes Gericht. Ne? Wir haben einen gerechten Richter, der in Jerusalem mal auf dem Thron sitzen wird. Ne? Und alle Nationen, die sich gegen Christus verbinden, ne, und einen Gegenfürsten gewählt haben, den Gottlosen, die müssen antreten. Und der Herr wird den Namen des Gottlosen, und die Theologen sind sich da einig, ne, dass der Antichrist gemeint, ne, er wird den Namen des Gottlosen, ne, es gibt einen, ne, der wird bezeichnet als Namen des Gottlosen, das ist der Antichrist. Ne, und er wird die Namen der Gottlosen auslöschen, ne, sie haben keine Bedeutung. Ne? David tut es ja ganz krass hier schildern. Sie haben keine Bedeutung. Ihre Namen werden oder waren in den Sand geschrieben. Ne? Und was heißt das, wenn ein Name in den Sand geschrieben wird? Ihr Jungs, was passiert damit? Nochmal lauter. Jawohl, oder wenn der Wind kommt, ist der Name weg. Ne? Auch wenn du denkst, Mensch, ich habe das jetzt schön ins Sand geschrieben, ne? Und plötzlich ist es weg, verweht. Ne? Mensch, ihr seid gut, wirklich. Du. Ne? Sie haben keine Bedeutung, ihre Namen werden in den Sand geschrieben, verweht. Sie verschwinden auch aus dem Gedächtnis. Und der Herr wird richten den Erdkreis in Gerechtigkeit, die Völker richten in Geradheit. Ne? Darauf steuern wir ja in der großen Weltgeschichte zu. Jeder Weg hat ja ein Ende. Ne? Jeder Weg hat ein Ende. Ne? Und wir müssen wissen, wir steuern auf das Finale zu. Ne? Und am Ende, ne, wer nicht an Gott glaubt, ne, der wird dort im Gericht enden. Das ist so. Und auch die Völkerwelt, ne? Wenn sie denken, sie können weiterhin Ungerechtigkeit ausüben. Ne? Und wenn man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich gucke manchmal interessante Sendungen an, wo sie aus aller Welt mal berichten, in über 120 Ländern, müsst ihr euch vorstellen, gibt es Kriege. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, durch Corona wird jetzt vieles überdeckt, ist ja klar. Ne? Aber was in der Weltgeschichte los ist, unsagliches Leid. Ne? Unterdrückung, ne? Also Ungerechtigkeit. Auch was in afrikanischen, asiatischen Ländern herrscht, wir können uns da gar kein Bild machen. Missionare berichten uns ja manchmal dann gewisse Zusammenhänge. Ne? Und sie steuern auf das Gericht Gottes zu. Ne? Ja, nun ist die Frage, ne, was wird mit den Bedrückten? Ne? Das macht man ja auch notwendig. Open Doors lese, ne, die Zeitschrift, oder wenn ich die Berichte von Missionaren bekomme und sie berichten mir von diesen vielen Bedrückten, was passiert mit ihnen? Ne? Und da gibt uns David auch eine Antwort ab Vers 10. Lesen wir weiter bis Vers 21, da heißt es, und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich Herr suchen. Lob singen dem Herrn, der in Zion wohnt. Verkündigt seine Taten unter den Völkern. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle, in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen in dem Netz, das sie heimlich stellten. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Bisher, Herr, da segne auch die weiteren Text, weiteren Worte. Amen. Ja, was wird aus den Bedrückten? Ne? Was sollen sie machen? Ne? Und David gibt hier zwei Aufforderungen. Der Herr sei den Bedrückten eine Fluchtburg in den Zeiten der Tragensal. Eine Fluchtburg. Warum sagt das der David? Ne? Weil der David das auch erlebt hat. Ne? David hatte auch eine Fluchtburg. Ne? Ich habe mir danach geschaut, ne, in den Erklärungen. Fluchtburg ist ein hochgelegener, schwer zugänglicher Ort. Ne? Und David hatte sich immer wieder in diese Bergfesten zurückgezogen. Der Saul und auch der Absalom kannten nicht den Versteck. Ne? Eine Fluchtburg. Der Herr sei dem Bedrückten eine Fluchtburg in den Zeiten der Drangsal, der Zeiten der Bedrängnis. Ne? Und das ist wichtig. Wo haben wir Zuflucht? Ne? Wir können nur Zuflucht beim Herrn suchen. Für mich ist das etwas Wunderbares. Ne? Die Zuflucht beim Herrn suchen. Ne? Und unser Vertrauen allein auf Gott setzen. Ne? Mich fragen immer Leute, wenn ich unterwegs bin, hast mit wen soll man denn noch trauen? Ne? Auf wen soll ich mich verlassen? Ne? Wem soll ich noch trauen? Ich sage, ich kenne nur eine Adresse. Ich kenne nur eine Adresse. Wir können uns nur auf den Herrn verlassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes brauchen. Ich sage das nicht umsonst, wir brauchen das Wort Gottes. Ich war heute Vormittag in Waldenburg. Da war gar nicht so einfach, heute übers Eis zu kommen, weil alles verschneit war und vereist. Und die Geschwister haben sich dort auch Gedanken gemacht, Mensch, wie können wir uns versammeln und vor allem auch für unsere Kinder, weil sie nur einen ganz kleinen Kinderstundenraum haben. Und da haben sie sich entschieden, Familiengottesdienst zu halten. Und wollen das jetzt im Monat einmal machen, Familiengottesdienst halten, damit die Kinder auch das Wort Gottes hören. Ne? Und die brauchen genauso das Wort Gottes. Ne? Die brauchen genauso das Wort Gottes. Ne? Und was sich ja auch in der Seele jetzt eines Kindes sich abspielt in dieser schwierigen Zeit, kann man uns gar nicht vorstellen. Ne? Das Corona macht ja auch, die ganzen Folgengeschichten machen ja auch etwas mit uns Erwachsenen, wie auch mit den Kindern. Ne? Und das finde ich gut, ne? Dass man sich gegenseitig ermutigt. Wir machen das. Ne? Wir machen das. Ne? Wir versammeln uns. Ne? Wir wollen unser Vertrauen auf Gott setzen. Ne? Und Vertrauen auf Gott setzen heißt, ne, dass ich sage, Gott rede du zu uns. Ne? Dort werden wir auch gestärkt. Ne? Gott rede jetzt. Rede du zu uns. Ne? Und mir hilft das, auch wenn ich meine Bibel lese oder die täglichen Bibel lese, mir hilft das. Wenn ich weiß, Gott, du redest jetzt zu mir und du weißt, was ich brauche. Und manchmal sind die Texte so passend, ne? Als wären sie heute geschrieben, so passend auch auf mein Leben zugeschnitten. Wo der Herr mir jetzt einen Weg gibt und sagt, Christ, die diesen Weg lang. Und das macht mich froh. Und es lässt mich froh dann auch, sämtliche Entscheidungen, die am Tag überfolgen oder wo die Dinge, die angehen musst, dass du die auch mit Freude angehen kannst. Denn wir brauchen eine Fluchtburg, ne? Eine Zuflucht. Herr, ich will zu dir kommen. Und die Uda hat uns das auch geschrieben. Ne? Die schwer krebskranke ist meine Kollegin. Sie hat die Zuflucht gefunden. Sie sagt, sie schrieb uns dann auch, Siglinde und mir, schrieb sie auch hier, dass sie weiß, sie wird vielleicht auch sterben, sagte, aber ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Das ist nicht einfach. Und die Uda schrieb uns dann auch, mir fällt es auch schwer, ich muss es ja auch meiner Mutter sagen, ich habe es noch nicht meiner Mutter gesagt. Ne? Mir fällt es schwer, ne? Ich habe es auch nicht meiner Mutter gesagt. Und müssen wir auch vor der Ude beten, ne? Dass sie ihr das der Mutter auch mitteilen kann. Aber man merkt, da ist was passiert. Ne? Sie flüchtet sich zum Herrn. Herrn, bei dir ist der Ort, bei dir bin ich geborgen, sonst gehe ich kaputt. Und die hängt auch an ihrer Arbeit, die sie bei der KIB macht, Missionsarbeit, ne? Wie vielen ist sie zum Segen geworden? Ne? Die hat die ganze Korrespondenz gemacht mit den Kindern. Ne? KIB steht da mit vielen Kindern in Kontakt, ne? Was Bibelkurs angeht und auch was seelsorgerliche Fragen angeht. Ne? Hat sie eine gute Arbeit gemacht. Aber die Udema hat das, und deshalb ist mir der Text auch so wichtig geworden, ne? Sie hat Zuflucht bei Gott gesucht, ne? Dort will ich mich bergen, Herr. Ne? Und ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Gott, was du jetzt machst, was alles auf mich zukommt, ne? Ich will den Weg gehen mit dir. Ne? Du musst es machen. Du musst mich an die Hand nehmen. Da hat sie auch geschrieben, und der Herr es anders bestimmt hat, wenn er mich heimholt dieses Jahr, dann bin ich beim Herrn. Dann bin ich in der größten Geborgenheit, die es jemals gibt. Und wir dürfen uns auch freuen. Ne? Freuen. Ne? Wir haben eine Zukunft. Viele haben keine Zukunft. Ne? Und wenn ich bei uns in der Gartenanlage komme, ne, da sprechen mich einige Leute im Garten an, die sind unglaublich, Herr Schmidt, was war denn nun, ja, mit Corona und kriegen wir mal wieder normale Zeiten. Ne? Die haben keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Mit ihnen habe ich mal drüber gesprochen, weil er sich dafür interessiert, was der Glauben alles angeht. Mal sehen, vielleicht kann der Herr auch schenken, dass er sich einfach öffnet. Aber hier steht klar, ne, während in Zeiten der Drangsal der Herr die Nationen richtet, findet der Gerechte Rettung in ihm. Und er wird den Bedrückten zur Fluchtburg vor den Bedrängern, ne, und auch vor den Gerichten, die über die Erde gehen. Fluchtburg. Ne? Und Vers 11 haben wir nochmal angesprochen. Ne? Wer vertraut dem Herrn? Es ist in den Augen des Herrn aller derer, die seinen Namen kennen. Ne? Wer den Namen Gottes nicht kennt, wer den Namen Jesus nicht kennt, kann nicht Gott oder Jesus vertrauen. Ne? Wir müssen seinen Namen kennen. Ne? Und deshalb frage ich auch die Leute, ne? Kennst du Jesus? Kennst du Gott? Ne? Oder wie ein Gemeindeleiter dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Gemeinschaftsleiter, da mit dem Patienten, also Nachbarn, ins Gespräch kam, sagt, kennst du Jesus? Ne? Da fing gleich an, sagt Christian, ich habe gleich losgelegt, ich habe nichts zu verlieren, ne? Ich bin alt, ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Hat er ihn gefragt, kennst du Jesus? Nee, er kannte Jesus nicht. Aber er hat sich dann geöffnet, weißt du, und war dankbar, er hatte dann auch eine Bibel ihm gegeben und hat dann in der Bibel gelesen. Ne? Kennst du den Namen Jesus, ne? Und die den Namen Jesus kennen, die wissen, Gott kann man vertrauen. Ne? Nicht das, was sein Name hergibt, ne? Das stimmt wirklich. Ne? Jesus ist wirklich der Weg, ne? Ist wirklich die Wahrheit, ist wirklich das Leben. Gott kann man vertrauen. Ne? Und es mag vielleicht alles gegen uns stehen, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Gott aber bleibt treu. Und in der allerletzten Zeit vor dem Erscheinen des Messias wird es nochmal sehr dunkel sein. Als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Dann wird es aussehen, als halbe der Himmel abgedankt, als regiere der mit dem Widersacher Gottes verbündete Mensch uneingeschränkt. Nein, es wird nicht so sein. Die Gottlosen brechen einander die Treue, der Herr aber verlässt die nicht, die ihn suchen. Er verlässt uns nicht. Das darf man wissen. Wenn wir sagen, wie werden wir durch diese Zeit kommen und was wird alles noch auf uns zukommen, wir dürfen wissen, wir haben einen Herrn, der mit uns durchs Leben geht, der uns an die Hand nimmt. Bei ihm müssen wir uns flüchten. Zu ihm müssen wir uns flüchten. Unser Leben nach ihm ausrichten. Und deshalb fängt er wieder an mit Singen. Singen ist was Wunderbares. Singt dem Herrn Psalmen. Und die Psalmen sind ja Lieder. Aber sie sind nicht bloß Lieder, sind auch Gebete. Gesungene Gebete, muss man einfach mal so sagen. Und das ist ja das Schöne bei dem Psalm. Finden wir nicht bloß das persönliche Glaubensleben, ne? Oder wie gehe ich mit der Lebenssituation um? Wir finden noch mehr. Wir finden sogar dogmatisch biblische Wahrheiten. Und es ist wichtig, Gott, du bist der. Ne? Gott, du bist der. Sing dem Herrn im Psalm. Und da lesen wir von der Größe Gottes. Wir lesen von seinen Wesen und seiner Werke, Werke des Heils und des Gerichtes. Und einen großen Gesang wird es geben, wenn der Herr Zion bewohnt, wenn er dort seinen Platz eingenommen hat. Im Jahre 1002 ist ja der David, ist er ja umgezogen, ne? Ist er nach Jerusalem gezogen, in die Burg Zion. Ne? In die Burg Zion, ne? Und der Herr Jesus wird auch mal in Zion ankommen, landen, ne? Wo er dann den Thron aufstellt und wo alle Welt dann zu ihm kommt. Ne? Und es ist schön, es wird mal einen großen Gesang geben, wenn der Herr Zion bewohnt, wenn er dort seinen Platz einnimmt. Es wird einen großen Gesang geben. Gott loben soll aber auch heute schon sein. Und dann noch die Ausbreitung des Wortes Gottes, wie David sagt, unter den Nationenvölkern sollen seine Taten verkündigt werden. Und das müssen wir auch heute schon tun. Was soll verkündigt werden? Wie groß, wie treu, wie gnädig, wie wahrhaftig der Gott Israel ist, der Gott und Vater Jesus Christus ist. Und da lesen wir in Vers 13, er hat erforscht nach ihrem Blut. Im Psalm 116, Vers 15 lesen wir, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Gerechten. Kostbar. Die Gläubigen, die sterben, wir werden ja alle mal sterben, oder? Der Herr holt uns vorher zu sich. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Und Gott sorgt sich um seine Gerechten. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, wie es im Psalm 8, Vers 5 heißt. Und der Herr hört das Weinen seiner Heiligen. Psalm 6, Vers 8 und 9. Er hört das Seufzen seiner Gefangenen. Psalm 102. Er neigt sich zum Schreien der Bedrängten. Er vergisst nicht das Schreien der Armen. Er hat alle Macht, dem nicht fehlt. Er denkt an uns. Und dann ruft David den Herrn an. Und das dürfen wir machen. Herr, greife ein. Sei mir gnädig. Er bittet um Erbarmen. Sieh an mein Elend. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Und liebe Geschwister, ich hatte vor 2 Monaten ein Seelsorgegespräch, war in Altbundesländern, hatte dort Schulung und dann einen Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst sprach mich auch ein Familienvater an. Und da hat sich ausgesprochen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was Leute mit Leuten machen. Unvorstellbar, unvorstellbar. Wo ich ihn auch fragte, wie hältst du das aus? Wie hältst du das aus? Was Menschen mit Menschen machen. Wirklich bis zum Hassen. Ganz offen spricht David seine Not an, wie Menschen mit Menschen umgehen. Warum hassen Menschen Menschen, frage ich mich auch. Der Mensch ist nicht des Menschen Freund. Wenn Menschen Gott nicht lieben, deshalb können sie auch nicht ihren Nächsten, ihren Mitmenschen lieben. So hat der andere auch keinen Wert. Man übt Macht aus, unterdrückt den anderen und macht ihn klein oder hält ihn klein. Und David weiß, der Herr muss mir ja helfen. Er könnte seinen Waffenschrank aufmachen. Da verkleinert sich nicht der Hass, da wird der Hass größer. Da wird er noch hier angeregt, noch mehr zu hassen, der Gegner. Und das hilft uns auch nicht. Dem Herrn das Feld überlassen. Und David weiß, dass der Herr ihn nicht den Hassern überlässt, den Toren des Todes. Er spricht sogar von Toren des Todes. Gott ist dem Heiligen alleinige Stärkung und Hoffnung. Und er hat Erlösung bereit. Und weil er das weiß, der David, dann kann er auch weiter von seinem großen Gott erzählen. In den Toren der Tochter Zion. In den Toren der Tochter Zion. Dort hat er sich ja aufgehalten. Das ist der Platz, den mal der Herr Jesus einnimmt. Dort ist er schon. Und er jauchzt über das Heil, welches der Herr schenkt. Und das Lob hat vor 1000 Jahre vor Christi Geburt schon begonnen. Dort an dieser Stelle. Und zum Schluss gibt der David noch einige Weisungen für die zukünftigen Ereignisse. Und jetzt spricht er nochmal über die große Geschichte. Was wird aus den Völkern, die sich von Gott abgewandt haben? Die Heidenvölker, die von Gott nichts wissen wollen. Folgen haben Folgen. Sie versinken in der Grube. Die Freunde der Literatur, die sich also mit den Bibeltexten befassen, wird ja auch ausgewertet. Und das hat ja, die Psalmen haben auch einen hohen Wert in der Literatur, muss man einfach mal so sagen. Und die sagen, wie wunderbar, da David auch die Bilder wählt, die Bilder einfach wählt, um uns zu zeigen, was hier passiert. Die Gottlosen und die Völker, sie versinken in der Grube, die sie sich selber gemacht haben. Versinken heißt, es geht immer weiter nach unten. Sie kommen da nicht heraus. Wen können sie anklagen? Nur sich selber, weil sie sich selber die Grube bereitet haben. Und die Freiheit ist bei ihnen zu Ende. Sie haben sich selber gefangen genommen. Und wir müssen mal abwarten, was hier auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, ich spreche auch von Jahren, wird. Ob wir uns selber in Unfreiheit gefangen genommen haben, selber. Es sind interessante Entwicklungen, die wir auch von Theologen und verschiedenen Leuten, auch Psychologen und Soziologen beobachtet wird. Es ist interessant, dann in den Fachzeitschriften mal zu lesen, was auch die Ergebnisse angeht und was die Beobachtungen aussagen. Folgen haben Folgen. Sie haben sich selber gefangen genommen. Und er beschreibt es auch, sie können sich nicht mehr bewegen und kommen keinen Schritt vorwärts. Ihr Fuß ist gefangen im Netz, welches sie sich heimlich gelegt hatten. Und sie werden nicht fragen, haben wir das verdient? Fragen sie nicht. Sie wissen, das haben wir uns selbst eingebracht. Das haben wir uns selbst eingebracht. Und die Erlösung auf der anderen Seite, bei den Christen, was muss man sagen, haben wir unsere Erlösung verdient? Was sagt der Dorfchemnitzer? Haben wir unsere Erlösung verdient? Nee. Die haben wir nicht verdient. Unverdient, was der Herr uns schenkt. Riesengeschenk. Unverdient. Ich kann darüber nur staunen, da kann man Gott nur anbeten. Und schön, Gott hat sich, sagt der David, zu erkennen gegeben, Gericht gehalten, der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. So sehen wir heute schon die Ohnmacht, die Hilflosigkeit der Leute, die etwas bewegen wollen. Das Einfachste scheint nicht zu klappen und das war damals auch so. Gottes Gericht wird vollzogen, Vers 18, die Gottlosen müssen ins Totenreich fahren, alle Nationen, die Gott vergessen. Sie sind bei Gott für ewig vergessen, ewiges Schweigen vergessen, ewige Einsamkeit. So kann ich es kurz mit Worten beschreiben. Vers 19, denn nicht für immer ist der Arme vergessen, noch ewig verloren die Hoffnung der Elenden. Wie wunderbar, dass der Herr das Wort spricht für die Armen, für die Elenden. Er gibt immer wieder Hoffnung, Und der David hat sich ja auch so ein Stück gefühlt als elend, hoffnungslos. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir können uns das gar nicht ausmalen, in welcher Situation er immer wieder war. Und das war kein normales Leben. Aber die Elenden und die Armen sind nicht vergessen. Und David nimmt das auch nochmal auf. Was haben die Gottlosen gemacht? Sie traten die Elenden nieder. Sie verdrängten das Recht von der Gasse. Sie schoben die Hoffnung der Sanftmütigen durch ihr Regiment hinaus. Wird uns schon in Amos beschrieben, Amos 6, Vers 3. Und den Heiligen ist der Gedanke unerträglich, dass der Mensch die Oberhand haben soll und noch weiter die Oberhand behält. Der Herr soll regieren. Das war David wichtig. Herr, du sollst regieren. Du hast doch die Herrschaft. Er soll aufstehen und den Menschen demütigen, letztendlich den Menschen der Sünde und den Menschensohn soll er Jesus Christus als Herrn und König einsetzen. Und das geschieht ja auch. Das ist ja jetzt schon gesehen, dass da Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dass er schon auf dem Thron sitzt. Und er wird einmal in Jerusalem sitzen, dort auf dem Thron, wo alle Welt zusammenkommen wird. Und er wird der Herr sein und der König sein. Und alle müssen das machen, was da Jesus sagt. Es ist wunderbar, dass dann der wahre König regiert. Und in Jesus haben wir den besten König, den besten Herrn, den besten Heiler. Und wir kommen ja von Weihnachten. Weihnachten ist noch gar nicht so lange her, stimmt's? Ja. Habt ihr noch euren Tannenbaum daheim und alles? Nicht, habt ihr schon ausgeräumt, weißt du? Am 2. geht es ein bisschen langsam hier. Ihr habt ihn auch noch hier, weißt du? Ihr seid auch fast 2 hier. Also. Wir kommen von Weihnachten her und was mir da auch gefallen hat, waren die Hirten. Die haben das Wort Gottes mitgenommen. Was ihnen geschenkt worden ist, das Wort Gottes mitgeschenkt. Da ist ihnen das gerade geschenkt worden. Die wunderbare Nachricht von Herrn Jesus als Retter, als Heiland, wunderbar. Der unser Leben gerettet hat, ist doch wunderbar. Deshalb haben wir mit ihm eine wunderbare Zukunft. Und wir haben einen Herrn, der regiert. Und ich darf mein kleines Leben in seine Hand legen und sagen, Herr, du musst es machen. Ich weiß nicht, was bei dir nächste Woche auf der Agenda liegt, was da drin steht. Ich habe auch einige Entscheidungen vor mir, die nicht einfach sein werden und wo ich Dinge auch erledigen muss. Aber ich kann es den Herrn nur hinlegen, kann sagen, Herr, du musst es machen. Du bist ja mein Herr, wie wunderbar, diesen Herrn zu haben. Geht in den Montag hinein, geht in die nächste Woche hinein mit dem Herrn. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, hab ganz herzlich Dank für dieses, dein Wort. Wir konnten wieder einiges aus dem Psalm 9 entnehmen und auch wieder lernen vom David, Herr, wie er mit seiner Lebenssituation umgegangen ist, Herr. Und er hat einfach sein ganzes Leben in deine Hand, Herr, gegeben. Wie wunderbar, Herr. Und du hast für ihn die Dinge erledigt, Herr, wo David sich gar nicht drum kümmern musste, Herr. Du streitest für uns, du trittst für uns ein, wie wunderbar, Herr. Und darüber dürfen dich loben und preisen. Wir haben dich als wunderbaren Herrn. Und deshalb wollen wir unser Leben ganz in deine Hand legen. Auch, was jetzt vor uns liegt, die nächsten Wochen, Herr. Du weißt, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, Herr. Und was wir auch erledigen müssen, Herr. Und wovor es uns vielleicht auch graut, Herr. Oder vielleicht nehmen wir auch eine große Sorge mit in die Woche hinein, Herr. Aber wir dürfen alles auch bei dich abgeben, Herr. Du bist so wunderbar. Darüber wollen wir dich loben und preisen. Amen.